Deutschlandfunk Nova.
Herzlich willkommen. Eine Stunde History live. Hier ist euer Gastgeber heute Abend, Markus Stichmann.
Hallo Berlin. Ich lauf gleich rot an. So früh wie ihr hat noch keine Gruppe angefangen zu klatschen, noch keine Stadt. Schön hier heute zu sein in Berlin an diesem 18. März. Wir freuen uns wirklich schon seit Wochen auf euch und auf diesen Tag und auch auf diesen Ort. Denn für so Geschichtsnerds, wie wir das ja irgendwie auch sind bei einer Stunde History, ist es was Besonderes, eine Sendung oder einen Podcast heute von hier zu machen. Nebenbei Podcast, auch nochmal einen lieben Gruß an alle Hörerinnen und Hörer. Den könnt ihr vielleicht nochmal verstärken, dass alle da draußen sich auch freudig angesprochen fühlen. Mit einem kleinen Applaus zum Beispiel. Denn wir sind heute Abend im Humboldt-Forum. Ja, man könnte auch sagen, in diesem neu oder teilweise neu rekonstruierten, neu gebauten Berliner Schloss. Wir werden heute auch noch darüber reden, warum das für manche definitiv kein Schloss ist, warum es für manche doch eins ist. Aber der Ort, wo dieses Schloss steht, ist natürlich trotzdem besonders. Weil heute, vor 175 Jahren, wurde, jetzt muss ich mich kurz orientieren, ungefähr da vorne auf dem Schlossplatz gekämpft. Erst demonstriert, dann auch gekämpft. Und das war der Auftakt zur Berliner Märzrevolution, ein wichtiges Kapitel in der Märzrevolution insgesamt, also in der großen deutschen Revolution von 1848-49. Darum geht es hier heute, worum damals gekämpft wurde, worüber gekämpft wurde, wofür gekämpft wurde und warum wir vielleicht im Jahr 2023 für manche dieser Sachen immer noch kämpfen oder zumindest kämpfen müssten. Und klar, eine Stunde History geht nicht ohne ihn.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Wow.
Wunderbar. Vor 175 Jahren, Matthias, grüß dich.
Grüß dich.
Spielte genau hier die Musik, direkt vor der Haustür. Spannende Vorstellung auch, oder?
Absolut. Hatten wir so war eine irre Zeit. Kann man sich gar nicht vorstellen. Wir sitzen heute schön auf der Couch bei Bier und Chips und vor 175 Jahren
ging es richtig. Oder auf einem unbequemen Holzstuhl vielleicht, ja.
Und da war wirklich richtig was los und das sind alles Ereignisse gewesen, die uns bis zum heutigen Tage, ja, beeinflussen.
Man spricht von Märzrevolution. Dazu gehört, dass es eine Epoche des Vormärz gab. Das nehmen wir heute alles noch auseinander. Und eben auch Märzforderungen.
Genau.
Was waren das für Forderungen?
Ja, also es hat eine ganze Zeit lang schon in Deutschland, in den verschiedenen deutschen Fürstentümern und Städten Opposition gegeben, nationale Opposition. Und die haben gefordert, dass es also bürgerliche Freiheitsrechte geben müsse, dass wir eine konstitutionelle Monarchie haben müssen und keine absolutistische Monarchie, wo der König sozusagen alleine das Sagen hat. Und man wollte einen deutschen Nationalstaat, wie es in vielen anderen europäischen Staaten eben auch schon der Fall war. Und da hat man so ein bisschen Hoffnung gesetzt auf 1815, Wiener Kongress, da hätte man ja einen solchen Nationalstaat vielleicht gründen können. Das wurde aber nicht gemacht, es wurde die alte europäische Friedensordnung wiederhergestellt, man nennt es Restauration. Und damit war der Traum ausgeträumt von einem deutschen Nationalstaat und die nationale Bewegung war frustriert.
Das Ergebnis aus deutscher Perspektive im 19. Jahrhundert ist eben auch irgendwie schwer auseinanderzuhalten. Es hieß Deutscher Bund, war ein Konglomerat, ein Staatenbund von über 40 Herzogtümern, Fürstentümern, Königreichen da drin, mit Österreich dann eben auch noch einem Kaisertum. Aber genau. Beim Wiener Kongress selber durften von diesen über 40 praktisch gar keine mitreden.
Ja, man hat den Spruch geprägt, das waren die Zaunkönige, die durften über den Zaun zugucken sozusagen. Aber es waren doch Deutsche beteiligt, nämlich der preußische König und der österreichische Kaiser. Und die gemeinsam mit Russland, Frankreich und England haben den Deutschen Bund gegründet. Aber in diesem Deutschen Bund hatten eben auch England was zu sagen, weil sie über das Königreich Hannover dort sozusagen Besitztümer hatten. Die Niederlande waren in Limburg vertreten und Österreich war natürlich auch dabei, das ist ja klar. Und insofern war dann die Frage, wie entscheiden wir im Zweifel? Und im Zweifel wurde entschieden mit der letzten Stimme, nämlich Österreich. Und auch das war wiederum ein Punkt, wo die nationale Bewegung sozusagen verloren hatte.
Jetzt gibt es Historikerinnen und Historiker, die sagen dann eben 1815 beginnt auch schon diese Zeit des Vormärz, weil sich eine Opposition eigentlich erstmals bildet.
Ja, das kann man auch begründen. Man kann aber auch andere Daten nennen, das werde ich auch gleich tun. Aber so ein paar Daten würde ich doch sagen für diese erste Fassung. Und zwar 1817 wurde auf der Wartburg ein großes Fest gefeiert. in der Schule gelernt, 1517, 1817, 300 Jahre Luther, das war das eine, und 4 Jahre Völkerschlacht bei Leipzig, also Befreiung von Napoleon. Und da wurde mächtig gesoffen, es waren sehr viele Studenten. Und es wurden nationale Sprüche gesagt, aber auch schon sehr viele Dinge, die wir später dann in unserem Grundgesetz wiederfinden. Also das sollte man das erste Mal festhalten. Dann 1832, ganz wichtig, das große Fest auf Schloss Hambach. Das ist der Gründungsmythos unserer Bundesrepublik. Darauf beziehen wir uns, da sagen wir, das sind sozusagen unsere demokratischen Wurzeln. Und dort wurden eben Forderungen aufgestellt, also auf der Wartburg und im Schloss Hambach, nach Pressefreiheit, Ende der Zensur, ganz wichtig. Man wollte ein nationales Parlament haben und man wollte vor allem, das ist ganz wichtig, die Menschen- und Bürgerrechte haben, wie sie auch in Frankreich mit der Französischen Revolution und vorher schon in Amerika mit der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung sozusagen garantiert waren. So, und das waren die Forderungen, die waren dann im Raum. Und die waberten sozusagen durch die nationale Opposition bis eben zu jenem 18. März 1848.
Hambacher Fest 1832, hast du gerade angesprochen, das sagen manche anderen HistorikerInnen sei der eigentlich genau. Wegen des Vormärz, wie auch immer. All das zusammengenommen macht jedenfalls eine wichtige Epoche aus.
Absolut. Und ich habe in der Schule mich immer schon gefragt, warum heißt es eigentlich Vormärz? Ja. Das hat mir keiner erklärt. Also März ist ja klar, da hat es dann aufgehört. Und Vormärz ist alles das, was vor dem März passiert, ist auch klar. Und der Herr Bon schreibt in seinem Buch, es ist 1830, die französische Revolution, die 1830 stattgefunden hat, die sozusagen ausschlaggebend war für diese nationale Opposition. Andere sagen 1815, egal wie, es ist die Zeit, bevor die Revolution im März tatsächlich losgeht. Und da sind sozusagen die Grundlagen gelegt worden, die dann in diese Revolution durchgesetzt werden sollten.
Wobei das natürlich, muss man sagen, ein Begriff von hinten ist. Ne? Also wenn wir die Zeit dann vor März nennen, gehen wir davon aus, dass der März ihr Ziel war. Und insofern muss das ein Begriff aus unserer oder zumindest der den letzten Jahrzehnten sein, weil die Zeitgenossen das natürlich nicht so gesehen haben. Die befanden sich in einem Prozess und wussten nicht ganz, wo das hinführt. Und das versuchen wir jetzt vielleicht ein bisschen zu rekonstruieren. Ihr wisst das, wir haben immer schöne Beiträge, schöne Reportagen in unserer 1-Stunde-History. Und wenn wir live unterwegs sind, machen wir die live. Und das machen wir dann heute auch hier mit meiner wunderbaren Kollegin Nadine Kreuzhaler, die jetzt zu uns kommt und einen Wahnsinnsapplaus verdient hat.
Der 18. März 1848 ist ein warmer, frühlingshafter Samstag. Bis zum Mittag versammeln sich immer mehr Menschen vor dem Berliner Schloss, der Residenz des Königs. Es sind Tausende und sie kommen aus allen Bevölkerungsschichten. Am Morgen war bekannt geworden, dass Friedrich Wilhelm IV. Von Preußen Reformen erlassen hatte. Das neue Pressegesetz garantierte Pressefreiheit, die Zensur war aufgehoben und der Landtag sollte am 2. April einberufen werden. Damit erfüllte der König einen Teil der Märzforderungen.
Die freudigste Stimmung herrschte in der Stadt. Die Worte des Königs gingen von Mund zu Mund. Das alte Vertrauen kehrte wieder. Es drängte jeden, den König von Angesicht zu sehen und ihm für den Anfang der Erfüllung seiner Verheißungen Dank zu sagen. Ein donnerndes Lebehoch wurde dem König von der versammelten Volksmenge gebracht. Die achtbarsten Bürger hatten sich eingefunden. Jeder schwenkte den Hut, als endlich der König auf dem Balkon zunächst der langen Brücke gelegen erschien.
So erzählt es der Berliner Journalist und Augenzeuge Isidor Sigmund Löbel. Aber auch das Militär ist an diesem Tag präsent. Infanteristen und Soldaten auf Pferden erscheinen am Rand des Schlossplatzes. Ein Kommandant zieht einen Säbel. Die Menge wird unruhig. Schon in den letzten Tagen war es immer wieder zu Zusammenstößen zwischen dem Militär und der Bevölkerung gekommen. Die Stimmung kippt.
Militär zurück!
Fort mit den Soldaten!
Fort mit den Soldaten! Militär zurück!
Fort mit den Soldaten!
Offenbar hat der König den Befehl gegeben, den Schlossplatz zu räumen. Plötzlich fallen 2 Schüsse. Panik bricht aus. Die Menschen fliehen in die umliegenden Gassen.
Sie schießen auf uns!
Sie schießen auf uns!
Der König schießt auf uns!
Der König schießt auf uns!
Sie schießen auf uns!
Innerhalb weniger Stunden entstehen 200 Barrikaden in der Stadt. Augenzeugen berichten:
Nicht Weib, nicht Kind, nicht Greis blieb zurück. Alles griff begeistert zu den Waffen oder riss Steine aus dem Pflaster, Bohlen aus den Brücken, schleppte Fässer herbei, um Barrikaden zu bauen. Bis aufs Dach, in alle Fenster, in die geschmückten Zimmer wurden Steine getragen, um sie gegen die heranrückenden Truppen hinabzuschleudern.
Die Vorgänger haben etwas Wunderbares. 10, 12 junge Leute, entschlossen und todbereit, haben Barrikaden mit wohlgezielten Schüssen hinter den Barrikaden hervor aus den Fenstern der Häuser siegreich verteidigt. Gegen Kanonen, Reiter und Fußvolk. Ganze Regimenter mussten mit Verlust weichen. Die eigentlichen Kämpfer waren wenig zahlreich, die Gehilfen aber willig und die Masse günstig.
In Berlin wehen schwarz-rot-goldene Fahnen. Die Farben der deutschen Einheit und der bürgerlichen Freiheit. Aber nur wenige Barrikaden halten stand, die Verluste sind hoch. Fast 300 Barrikadenkämpfer sterben. Die meisten von ihnen sind Handwerker, Arbeiter und Dienstboten. Auch einige Frauen und Kinder sind darunter. Etwa 200 Soldaten lassen ihr Leben. In den frühen Morgenstunden des 19. März stellt das Militär seine Angriffe ein. Der Monarch appelliert an die lieben Berliner.
Kehrt zum Frieden zurück, räumt die Barrikaden, die noch stehen, hinweg und entsendet an mich Männer voll des echten alten Berliner Geistes, mit Worten, wie sie sich eurem König gegenüber geziemen. Und ich gebe euch mein königliches Wort, dass alle Straßen und Plätze sogleich von den Truppen geräumt werden sollen. Hört die väterliche Stimme eures Königs, Bewohner meines treuen und schönen Berlins. Und vergesst das Geschehene, wie ich es vergessen will.
Wie von den Revolutionären gefordert, gewährt der König in den nächsten Tagen die Gründung von Bürgerwehren und kündigt den Wechsel zur konstitutionellen Monarchie an. Seinem Sinneswandel verleiht Friedrich Wilhelm IV. Mit einem spektakulären Auftritt Nachdruck. Mit schwarz-rot-goldener Fahne und einer schwarz-rot-goldenen Armbinde reitet er durch Berlin. Die Revolution hat gesiegt, so scheint es, im Frühjahr 1848.
Danke, Nadine. Nadine Kreuzsaler über die Berliner Barrikadenkämpfe 1848. Jetzt waren wir also mit dem Blick ganz nah an Berlin. Den werden wir auch heute immer wieder hierhin zurückbringen, versuchen ihn aber jetzt vielleicht einmal zu weiten. Und dafür würde ich die Historikerin Alexandra Bleier auf die Bühne bitten. Hallo Frau Bleier.
Ja, guten Abend und danke für die Einladung.
Gerne. Erfolgsgeschichte einer gescheiterten Revolution, 1848, so heißt Ihr aktuelles Buch. Wenn ich Sie da richtig verstehe in diesem aktuellen Buch, finden Sie diesen Begriff Vormärz, den wir jetzt hier gerade hatten, gar nicht so schön. Weil es diese ganze Zeit, wann auch immer sie jetzt genau beginnt, 1815, dann vielleicht später, reduzieren würde eben auf so ein bloßes Davor, obwohl sie selbst ihre, sagen wir, revolutionären Highlights zu bieten hätte. Richtig verstanden oder falsch verstanden?
Absolut richtig verstanden. Mhm.
Was macht denn diesen Vormärz so aus?
Es war eine dermaßen spannende, spannungsreiche Periode. So viel Widersprüche und Ambivalenz und Kämpfe auf allen möglichen Ebenen. Dazu noch Krisen, wie wir es auch aus dem Heute kennen, mit Seuchen wie der Cholera, die in den 1830er Jahren aufgetreten ist. Ab 1845, gerade am Vorabend der Revolution, eine schwerwiegende Agrar- und Gewerbekrise, wo wirklich die Leute verhungert sind und diese Massenarmut des Vormärz noch verstärkt worden ist. Und da haben wir dann auch diese kritische Masse, die nun notwendig ist für Revolutionen. Weil ehrlich gesagt, wenn wir drei hier eine Revolution machen wollen würden, wäre es ein bisschen
reicht
wenig.
Nicht ganz, ja.
Na, wenn wir aber dann Sie hinzubekommen.
500 Leute?
Ja, ja. Dann sieht die Sache schon ganz anders aus, dann kann das schon was werden.
Mhm. 1832, das Hambacher Fest, haben wir schon erwähnt, auf diesem Weg dahin. Aber dann doch nochmal unter den besonderen Ereignissen ein sehr besonderes, oder?
Ja, absolut, wenn man sich hier zeigt, wie sich die Politisierung ausbreitet. Wir haben ja beim Wartburgfest, was schon angesprochen worden ist, hauptsächlich Studenten und Professoren. Das war diese Speerspitze der liberalen Bewegung. Und nach der Julirevolution, man hat das in Paris schon gesehen, kommen sehr viele Handwerker, Handwerksgesellen, Arbeiter hinzu. Die Bewegung gewinnt ganz deutlich an Breite, an sozialer Tiefe. Und beim Hambacher Fest wurden ja ausdrücklich auch Frauen eingeladen. Das muss man auch einmal erwähnen. Es wurde Pressefreiheit gefordert, Sympathien für die Polen ausgedrückt. Aber was dann so die Generation Metternich sehr stark erschreckt hat, dass dann auch sehr viele Reden geschwungen wurden, sind so, wir wollen eine Republik, flucht den Tyrannen. Und das hat natürlich die Regierungen alarmiert.
Ich finde, Sie beschreiben das in Ihrem Buch ganz schön, dass das ja eine Zeit ohne Mikrofone und dergleichen waren, ohne fette Soundanlagen und vielleicht von den 20.000, 30.000 Leuten, die da waren, die einen Großteil gar nicht verstanden hat, was da eigentlich in diesen Reden erzählt wird die ganze Zeit. Also das war dann eher, keine Ahnung, wollte man vielleicht von einem Happening sprechen, als von einem, als irgendwie ein groß angelegter Politkongress?
Ja, es war vor allem ein Reformbankett. Da haben die Teilnehmenden gezahlt, also das war eher teuer, eher für die höheren Schichten. Und dann ganz viel auch einfaches Volk, dann hat man auch Würstelbudeln gehabt. Also richtig, ja, fast wie in Berlin. Also wir waren schon Currywurst essen natürlich. Na, aber das hat man einen Volksfestcharakter gehabt. Und dann haben alle möglichen Leute Reden geschwungen. Ein paar haben es gehört, es wurden Flugschriften verteilt von den Reden auch und sehr viel diskutiert.
Lassen wir mal den Blick jetzt ein bisschen über diesen Deutschen Bund schweifen mit sehr, sehr vielen verschiedenen Kleinstaaten. Da hat die Obrigkeit, hat das alte Regime, wenn man so möchte, sehr verschieden reagiert auf diese Forderung.
Ja, dann darf ich nicht den Deutschen Bund alles über einen Kamm scheren.
Ja.
Österreich hat unter Fürst Metternich als Staatskanzler den Ruf gehabt, das China Europas zu sein. So, ja, von wegen Marx, Engels haben diesen Begriff auch geprägt. Mhm. Da war die Unterdrückung sehr stark. In den südwestdeutschen Verfassungsstaaten, wo wir schon sehr früh Verfassungen hatten, hat sich auch eine Opposition entwickeln können in den zweiten Kammern. Und in Berlin war es wiederum so, da hatten wir zwar ein Verfassungsversprechen aus den Befreiungskriegen, auch noch am Wiener Kongress, aber König Friedrich Wilhelm III. Hat dann 1818 gemeint, er hat das Wort gegeben, natürlich, aber man darf ihn jetzt doch bitte nicht drängen, das auch einzuhalten.
Also ein guter Deal, ne? Wir haben ja schon gesagt, der Vormärz ist ein Begriff der heutigen Zeit, denn für die Leute damals war es als prozesshaft. Warum ist es denn aber ausgerechnet in diesem März 48 dann dazu gekommen, dass es so eskaliert, wie zum Beispiel gerade auch bei Nadine gehört dann hier in Berlin.
Ja, weil die Ursachen sind natürlich sehr komplex für eine Revolution. Es müssen zumindest drei Faktoren zusammenkommen. Das ist ein politisches System, was als verkrustet, reformunwillig, unterdrückend wahrgenommen wird und zunehmend unfähig erscheint, Krisen zu meistern, also Vertrauen zu erwecken in der Bevölkerung. Dazu kommen dann Krisen wie die eben angesprochene Agrar- und Wirtschaftskrise, wo die Leute gesagt haben, es wird immer schlimmer, wir verhungern, tut was, es passiert nichts. Aber sozioökonomische Krisen allein lösen auch noch keine Revolution aus. Dann hat man zwar eine Menge, die halb verhungert, die unäußert, die verzweifelt ist. Dann brauchen wir politische Akteure, die bereit sind, Meinungsführer zu werden und wirklich Aktionen auch zu koordinieren, zu organisieren, die Führung zu übernehmen und dann auch die Mehrheit für sich zu gewinnen, damit es dann richtig krachen kann.
Die 1848er Revolution hat so ein bisschen den Ruf, so habe ich es auch damals noch in der Schule gelernt, so eine intellektuelle Revolution gewesen zu sein. Die haben dann Flugblätter verfasst und sie haben große Forderungen nach einer Verfassung, nach Nationalstaatlichkeit, nach freier Meinungsäußerung, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit und so gestellt. Aber was ich gerade bei Ihnen raushöre, mit der Agrarkrise, mit der sozioökonomischen Krise, ging es in 1848 auch um die soziale Frage.
Ja, unbedingt. Das ist ja auch die Frage gestellt worden zur letzten Forschung. Ist das überhaupt eine bürgerliche Revolution? Mhm. Weil das Bürgertum, wenn man das sehr großzügig fasst, waren ungefähr 10% der damaligen Bevölkerung. Und von diesen nur einige wenige, die als Liberale, auch zunehmend schon als Demokraten mit der Republik als Ziel, hier versucht haben, eine Änderung zu bringen. Aber die breite Masse, weit über 50%, waren soziale Unterschichten. Und da haben wir diese verschiedenen Ebenen der Revolution, was für mich auch so spannend war in meinem Buch. Wir haben die bürgerliche Revolution, die sich in den Institutionen abspielte, wie in der Paulskirche. Aber wir haben auch die elementare Revolution mit Bauernunruhen, mit Straßenkämpfen, mit Forderungen. Und das merkt man so schön im Revolutionsjahr selbst über dem Sommer, diese Arbeiterkämpfe, diese soziale Revolution, die wiederum das Bürgertum erschreckte, wenn man Angst hatte vor Klassenkampf, sozialer Revolution, dem richtig gewalttätigen Umsturz. Da haben wir auch die Forderungen, wie aus Wien überliefert, wir scheißen euch auf die Freiheit, gebt uns nur zu essen.
Du kannst auch nur ein Wiener sagen, glaube ich. Jetzt hatte ich gerade gesagt, wir weiten das Brennglas sozusagen von Berlin raus in den Deutschen Bund. Wir könnten es noch weiter öffnen, oder? Weil im Grunde war 1848 eine europäische Bewegung.
Ja, es ist eine europäische Dimension. Es war keine globale Dimension, das nicht. Aber ein gesamteuropäisches Ereignis. Und es wurden auch Staaten davon betroffen, wo sich die Revolution nicht abspielte. Wenn wir an Skandinavien denken, an England oder auch an Holland und Belgien, wo einfach die Regierung es geschafft haben, durch rechtzeitige Reformen, durch liberale Zugeständnisse, hier dieses Pulver fast zu entschärfen. bevor es zum Funkenflug kam. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er im Deutschen Bund das verschlafen hat, aber man hätte natürlich im Vormärz schon sehr viel revolutionäres Potenzial beseitigen können durch Reformen. Und da haben wir aber diese Angst der Regierungen. Und das war nicht nur Metternich, das waren auch sehr viele andere, wie Prinz Wilhelm von Preußen, der spätere Kaiser Wilhelm, der diese Panik gehabt hat schon in der Julirevolution 1830. Wenn ich nur den Finger hergebe, ist gleich die ganze Hand weg. Also ja, nichts, keine Zugeständnisse, keine Pressefreiheit. Weil wenn wir die Pressefreiheit und dann auch die Pressefrechheit haben, dann steht kein Thron mehr lang. Die hat wirklich Angst um ihren Thron.
Sie sind auch das erste Mal heute im Humboldt-Forum, ne?
Nein.
Nee, waren Sie schon mal hier? Ja? All in den letzten Tagen. Ja, ja, okay, gut. Aber jetzt dieser Besuch ist das erste Mal, dass Sie sich das hier angeschaut haben. Wie ist das dann für Sie jetzt, nachdem Sie sich mit 1848 so lange auseinandergesetzt haben, da auch wirklich mal auf den Spuren zu wandeln?
Ja, das war schon in den letzten Tagen so, also nach der Tagung und den ganzen Interviews war schon, man sagt, okay, man geht doch Berlin durch, über den Gendarmenmarkt. Sie zieht auch das Schauspielhaus aus, wo dann die Nationalversammlung getagt hat. Es ist ein ganz eigenes Gefühl und da bin ich so richtig froh darüber, hier zu sein, abgesehen von der Currywurst, dass man einfach sagt, man hat diese Schauplätze hier, man hat diese Stimmung, es sieht natürlich ganz anders aus, allein das Schloss hier, aber allein das Gefühl, hier an diesem Tag hier stehen zu dürfen, das ist schon eine besondere Ehre.
Danke, dass Sie da waren, Frau Bleier. Alexandra Bleier, nochmal einen Applaus. Wenn man dann jetzt nochmal diese Frage stellen will, Matthias, warum ausgerechnet? Ja, warum ausgerechnet März 1848? Dann brauchen wir offensichtlich viele Zutaten.
Wir brauchen viele Zutaten, von denen Frau Bleier eben schon eine ganze Menge genannt hat. Ich will mal so unser Schulwissen noch so ein bisschen wieder aufpeppen. 1847 gab es hier in Berlin die sogenannte Kartoffelrevolution. Da haben wir auch schon mal eine Sendung zugemacht. Da haben die Leute den Markt kaputtgeschlagen, weil die Kartoffeln zu teuer geworden sind. Und was sie eben auch sagte, dass die Menschen das Vertrauen in die Regenten verloren haben, ihre Situation zu verbessern. Das kam dadurch sehr stark zum Ausdruck. Und das zweite Stichwort, was bisher noch nicht gefallen ist, das ist die industrielle Revolution. Das können wir uns kaum vorstellen. Also manche sagen ja, die digitale Revolution hat so ähnliche Auswirkungen, aber die industrielle Revolution damals, die war wirklich weltumwälzend. Maschinen zogen ein, Menschen wurden weniger gebraucht als vorher. Maschinen konnten auf einmal tun, was Menschen bis dahin gemacht haben. Jeder hat von uns in der Schule die Weber gelesen, Schlesien, Aufstand 1844, weil selbst wenn Kinderarbeit nicht mehr es hinzukriegen war, dass die Familien davon leben konnten. Also es war eine große Umwälzung und zwar in allen Bereichen. Und nicht zuletzt deshalb entsteht im Jahr 1847 das Kommunistische Manifest.
Die alten, mächtigen, vielleicht auch Satten wussten da nicht so richtig drauf zu reagieren, haben an vielen Stellen eben auch mit Gewalt reagiert.
Ja, und mit Panik, weil sie natürlich bei der Französischen Revolution gesehen haben, wenn einmal so eine Revolution ausbricht, dann ist so eine Monarchie schnell vorbei. Und deswegen haben sie auf dem Wiener Kongress, wie eben schon gesagt, die Restauration, also die Wiederherstellung der alten Ordnung beschlossen und haben die eben versucht, mit allen möglichen Mitteln, unter Anführung von Herrn Metternich, mit der Restauration und der Demagogenverfolgung und ähnlichen Dingen durchzusetzen. Und das hat aber keinen richtigen nachhaltigen Effekt gehabt. Also der Zusammenhalt der nationalen Opposition, der blieb erhalten. Und vieles von dem, was ich jetzt hier noch auf meinem Zettel stehen habe, das ist eben schon gesagt worden. Aber ein Stichwort finde ich richtig schön, ja. Das möchte ich hier auf jeden Fall noch loswerden. 1834 schreibt Georg Büchner im Hessischen Landboten: Friede den Hütten, Krieg den Palästen. Und das war tatsächlich einer der entscheidenden Aufsätze, um die Leute aufzurütteln über ihre soziale Situation.
Weißt du, dass wir den Satz heute nochmal gesehen haben?
Ehrlich?
Ja, ist nicht aufgefallen. Wir waren heute Vormittag in der Friedrichstraße, da wurde eine Barrikade aufgebaut. Frau Giffey und der Bundespräsident waren da, haben Reden gehalten und dann tauchte plötzlich eine kleine Gruppe Demonstranten auf und hatten Schilder dabei und auf einem stand: Krieg den Palästen, Frieden den Hütten. Oder andersrum, ich weiß nicht mehr genau. Ja, ich glaube, auf dem Schild stand es andersrum. Die waren sich also ähnlich unsicher wie ich. Ja, ja, ist okay. Also dann gehen wir jetzt von dieser europäischen, als hättest du denen da vor Ort sagen sollen. So, also jetzt gehen wir von der europäischen Total, ich habe es ja schon versprochen, jetzt nochmal ganz nah in die Nahaufnahme und reden nochmal über diesen Ort, wo wir heute sind. Und das machen wir mit der Kunsthistorikerin Judith Prokaski hier vom Humboldt-Forum. Hallo Judith.
Hallo Markus.
Ein Ort nicht ganz ohne. Und es geht schon damit los, dass mir gelegentlich das Wörtchen Schloss rausrutscht und du das nie im Leben sagen würdest.
Never ever.
Warum?
Es ist das Humboldt-Forum und es ist ein kompletter Neubau, der hier errichtet wurde. Ich habe hier vor 9 Jahren angefangen zu arbeiten und da war gerade der Keller im Bau.
Ja, okay, gut.
Das Schloss ist 1950 abgerissen worden.
Um diesen Ort hier und auch die Frage, was hier eigentlich zu stehen hat oder auch nicht zu stehen hat, gibt es ja im Grunde von Anfang an Ärger seit der Grundsteinlegung des ersten Schlosses, das hier gebaut wurde. Da habe ich diesen sehr schönen Begriff Berliner Unwillen gelesen. Könntest du uns erklären, was das war?
Wir sind an einem Ort, wo eben seit 1443, als die Hohenzollern hier anfangen zu bauen in der Stadt, wo die Leute, die hier leben, das gewohnt sind, freischalten und walten zu können. Der Kaiser ist weit weg. Mhm. Man macht hier mehr oder weniger das, was man machen möchte. Und dann kommt da eben so eine Familie, die Hohenzollern, die kommen da irgendwo aus Süddeutschland und die bauen hier. Und es löst Unmut aus und es gibt eben diese Aktion, die Schleusen zu öffnen und den Bauplatz zu fluten. Das sind vielleicht Gefühle, die hier in Berlin auch manche hatten, als das Humboldt-Forum gebaut wurde. Ich weiß es nicht. Und genau, deshalb gibt es hier an dem Ort also eine ganz lange Tradition, dass Macht sich etabliert, Macht baut. Mhm. Tut es ja bis heute, ne? Macht baut immer.
Macht muss zeigen, dass sie mächtig ist.
Macht muss immer Steine bauen. Und eben, ja, seit damals, seit diesem Berliner Unwillen, diese Tradition, dass das eben Protest auslöst, Kritik auslöst, Widerstand auslöst und dann verhandelt wird.
1848 will man das dann hier nicht fluten, aber es gibt die Barrikadenkämpfe und die Märzrevolution. War das Schloss zu dem Zeitpunkt zu diesem Symbol geworden, wovor die Berliner im 15. Jahrhundert noch genau Angst hatten, nämlich ja, ein Symbol der Unterdrückung eigentlich?
Symbol der Unterdrückung. Ist Macht jetzt immer Unterdrückung? Zumindest ist Macht ein Partner im Aushandeln von Teilhabe und von Zugeständnissen und ist es ja in gewisser Form bis heute auch in der Demokratie. Und unter Friedrich Wilhelm IV. Hatte das natürlich nochmal einen anderen Beigeschmack als, ich sag mal, im 15. Jahrhundert. Und da spielt natürlich eine Rolle, dass er dieses Verständnis hatte, hier von Gottes Gnaden zu regieren und mit dem Bau der Kuppel das ja auch nochmal symbolisch gesetzt hat. Mhm. Also auch wieder baulich, was abbildet, was für ihn politisch relevant war. Insofern, das war natürlich auch ein sehr symbolischer Ort. Mhm. Die Kuppel da ist oben. Genau, also für die, die jetzt hören, nur hören, also die Kuppel, die fast hier
genau
sitzen,
über
die Kuppel ist fast genau über unseren Köpfen, der Schlossplatz eben genau da auf dieser anderen Seite. Mhm.
1950 dann, bis dahin steht dieses Schloss, er überlebt auch den Zweiten Weltkrieg, zwar schwer beschädigt. Beschließt dann die DDR-Führung, es zu zerstören, was ich ganz interessant finde, das war wirklich politischer Wille, weil es zu restaurieren günstiger gewesen wäre, als es zu sprengen. Insofern wollte er absichtlich bewusst dieses Geld ausgeben, es kaputt zu machen, weil es wahrscheinlich in einem neuen sozialistischen Deutschland keinen Platz mehr hatte. Was dann aber folgt über viele Zwischenschritte, ist ja ein Palast statt einem Schloss.
Der nächste Palast, ein Volkspalast für das Volk. Mhm. Mit Bowlingbahn und Jugendtreff und Cafés und auch noch ein Parlament drin. Witzig ist ja, dass die DDR-Regierung 1950, als sie das Schloss abreißt, das sogenannte Liebknecht-Portal rettet. Also das sogenannte Portal 4, hier links, wenn Sie rausgehen. Das wird ja aufbewahrt, weil von da hat ja Liebknecht 1918, also wir haben ja immer Revolution, die Räterepublik ausgerufen. Also das Schloss wird abgerissen, das wird aufbewahrt, wird dann ins Staatsratsgebäude auf der anderen Straßenseite wieder eingebaut. Mhm. Also das ist so typisch für diesen Ort. Das ist dieses Geschichte wird gemacht. Immer wer gerade an der Macht ist, pickt sich aus der Geschichte raus, an wen er anknüpfen will, auf wen er sich beziehen will und sagt, das ist unsere Tradition. Und das machen wir ja gerade auch. Ne? Wir sagen, 1848 ist unsere demokratische Tradition. Wir könnten ja genauso gut sagen, wir picken uns was anderes raus. Genau, und 1973 dann der Beginn Palast der Republik, Bau bis 76. Der steht dann ja letztlich nur 13 Jahre, bis er wieder dicht gemacht wird und ist gleichzeitig, und dafür bin ich hier im Humboldt-Forum verantwortlich, ich leite diesen Programmschwerpunkt, der Palast der Republik ist Gegenwart, ein Ort, der abgerissen wurde, ein Gebäude, das abgerissen wurde und das gleichzeitig zumindest hier in Berlin, ich weiß nicht, wie es anderswo in Deutschland ist, wahnsinnig präsent ist und wahnsinnig umstritten und deshalb der Palast der Republik ist Gegenwart. der steht jetzt nicht mehr. Hier steht jetzt das Humboldt-Forum. Mhm. Und gleichzeitig, wann immer wir hier im Gebäude sind, kommt es eben immer wieder hoch, dieser Phantomschatz. Was sagt uns das? Wie gehen wir damit um, dass jetzt hier dieses Humboldt-Forum steht, aussieht wie ein Schloss und hier doch eigentlich der Palast der Republik stand?
Ja. Wenn ihr nachher alle wieder rausgeht, hier vorne im Foyer, korrigiere mich, wenn ich jetzt was Falsches erzähle, sind oben alle Vornamen aller Architekten,
die hier je gebaut haben.
Übrigens alles Männer. Und die Namen, die da oben angebracht sind, sind aus Beton aus dem Palast der Republik.
Echt jetzt?
Wurde mir erzählt.
Klingt total spannend.
Klingt super, oder?
Klingt ein bisschen pervers.
Wir lassen das jetzt einfach so stehen. Wie, das weißt du nicht? Wir klären das später.
Ich weiß nicht alles, ich bin zwar Historikerin. Willst du mich jetzt so rausschmeißen? Nein, komm, gib mir noch
eine Frage. Nee, ich habe noch einiges mit dir zu besprechen. War das eine gute Idee, dieses, was hast du gerade gesagt, Humboldt-Forum, das aussieht wie ein Schloss, wiederzubauen?
Hatten wir die Frage nicht rausredigiert?
Nee. Wir redigieren hier gar nichts.
Naja, es war ja ein Bundestagsbeschluss, das zu bauen. Jetzt kann man über Demokratie streiten. Welche Rolle haben da Influencer? Im Zweifelsfall ein Netzwerk weißer alter Männer gespielt. Ich stehe jetzt zwischen zwei Weißen. Naja, aber ganz jungen Männern.
Matthias kriegt Schweißausbrüche jetzt hier gerade. Ich aber auch, wenn ich ehrlich bin.
Ja, was ist Demokratie? Wie viel Teilhabe, wie viel Partizipation hat es damals gegeben im Vorfeld? Wie viel Siegermentalität war dabei auch dabei? Das sind ja jetzt Fragen, die jetzt wieder so hochkommen, 30 Jahre nach der Wende. Wie stark war das eben auch ein Politikum, dass die Bundesrepublik hier demonstrieren musste, dass sie eben dieses Gebäude schleift? Und so ist es zumindest von vielen empfunden worden, selbst von Menschen, die durchaus systemkritisch waren, dass der Palast der Republik hier auch als ein Zeichen des Sieges, eines Systemsieges geschleift wurde. Ob es dann eine gute Idee war, ein Gebäude zu bauen, das zumindest in der Wahrnehmung nach außen ein Schloss ist, das auch noch eine Kuppel trägt mit einem Kreuz drauf, obwohl unter diesem Kreuz keine Kirche ist.
Und das dann auch noch, Zitat, glaube ich, noch dazu.
Und dann noch mit diesem Friedrich Wilhelm IV, beugt eure Knie, weil ich bin ein König von Gottes Gnaden. Das ist natürlich eine spannende Frage und ich ziehe mich jetzt ein bisschen diplomatisch aus der Affäre, indem ich sage, ob ich das jetzt gut finde oder nicht, es bleibt ein Aushandlungsort und im Moment ist es auch ein Triggerort. Ne? Also es ist ein Ort, der für viele Menschen Assoziationen auslöst, positiv, negativ. Es gibt ganz viele Menschen, die sagen, ja, wir sind ein Land, das ich stolz dazu bekennen kann, eine Geschichte zu haben und diese Geschichte nach außen abzubilden. Es gibt andere, die sagen, es gibt hier das Thema Raubkunst, es gibt eben das Kreuz. Wie angemessen ist das für eine diverse Gesellschaft? Auf jeden Fall dadurch, dass wir dieses Gebäude haben, das ein kompletter Neubau ist und aussieht wie ein historisches Schloss, haben wir einen Ort, der provoziert. Und der sich Fragen gefallen lassen muss, bis hin zu Stichworten wie, wer hat hier Geld gestiftet?
Darf ich da kurz was sagen, Judith?
Das hatten wir auch ausredigiert.
Du hast von Assoziationen gesprochen, ja? Also Erhard Bödecker ist ein wichtiger Spender hier gewesen. Der ist aufgetreten oder bekannt geworden dann auch durch antisemitische, rechtsextremistische Äußerungen. Ohne diesen Fall jetzt genau auseinandernehmen zu wollen, ist es ja nur ein Anknüpfungspunkt. Also man kann sehen, so ein Schloss, Humboldt-Forum, das aussieht wie ein Schloss mit Ästhetik aus dem 19. Jahrhundert, spricht vielleicht bestimmte Gedankenwelten auch an.
Ich kenne eben auch Kollegen und Kolleginnen, die auch aus dieser eher Bürgerrechtsbewegung der DDR kommen in den 80er Jahren, wo historische Bauten eben auch ein Symbol waren für Widerstand gegen ein sozialistisches Weltbild, das alles modern und perfekt und normieren wollte und für die eben Festhalten an historischen Materialitäten auch eine Form des Widerstands waren. Und deshalb ist für mich natürlich die Frage, wer sich womit identifiziert, immer wieder spannend, weil ich jetzt hier schon so lange arbeite, habe ich gemerkt, dass es da eben keine einfachen Lösungen gibt. Natürlich, ich will das nicht schönreden, also da gibt es sicherlich Räume, politische Räume, die sich eher identifizieren, jetzt mit einer Anmutung, die Ja, und das ist ja dann auch ein Schloss. Es wird zwar immer gesagt, das ist das Schlüterschloss, aber ganz ehrlich, wenn wir uns das Humboldt-Forum angucken und die Fassaden und die Kuppel, das ist nicht das Schlüterschloss, weil wer sich das Schlüterschloss anguckt, das sieht anders aus, sondern das ist schon eher ein königliches oder kaiserzeitliches Schloss hier.
Was machen wir denn in Zukunft? Was macht ihr als Humboldt-Forum in Zukunft mit diesem Schloss?
Wir machen hier eine ganz tolle Kulturarbeit. Wir versuchen tatsächlich mit diesem Bau konstruktiv umzugehen und ja, uns zu öffnen für Fragen, für Ansätze. Und wir sind ja, ja mittlerweile ein Haus, in dem mehrere Player unterwegs sind. Die Stiftung Humboldt-Forum, für die ich arbeite, das Stadtmuseum Berlin, die Humboldt-Universität, die staatlichen Museen zu Berlin. Also wir sind eine sehr spannende WG, in der wir auch immer wieder neu aushandeln, wer denn jetzt den Müll runterträgt.
Da wird wieder ausgehandelt.
Genau, also so Themen wie Raubkunst, in Anführungsstrichen, wer ist denn da eigentlich zuständig? Oder eben Themen Kuppel, also wer auch innerhalb der Stiftung oder innerhalb des Humboldt-Forums, sind wir immer wieder im Gespräch. Also hier sind schon sehr unterschiedliche Menschen auch im Haus unterwegs. Also muss man sich nichts vormachen. Also hier arbeiten doch viele Hunderte von Menschen, die auch sehr unterschiedliche Ansichten untereinander vertreten. Und meine Erfahrung sagt, hier ist immer abgerissen worden. Wenn es einen roten Faden gibt, an dieser Stelle, ist es der Abriss.
Okay. Aber ihr habt uns vorher noch eingeladen.
Das freut mich sehr. Also ich denke mal, im Sinne der Nachhaltigkeit und des Klimawandels werden wir jetzt nicht diesen Bau schon gleich wieder dem Erdboden gleich machen. Also vielleicht haben wir noch ein paar Jährchen. Der ständige Umbau, wann immer die Politik gewechselt hat, und wir haben gerade einen Politikwechsel hinter uns von Monika Grütters zu Claudia Roth. Also immer wie die Politik wechselt, gibt es hier auch andere Vibes am Ort. Und im Zweifelsfall, ja, wird umgebaut, abgerissen, neu gebaut. Also ich würde sagen, das bleibt wahrscheinlich so. Vielleicht erleben wir das sogar noch.
Prokaski. Ganz vielen Dank. Wir haben jetzt die ganze Zeit über 1848 gesprochen, also bevor wir in die Tiefen des Humboldt-Forums auch mal vorgedrungen sind.
Und über alte weiße Männer gesprochen haben, was ich es gar nicht
das
witzig
hat
fand.
Immer noch unangenehm berührt.
Ja.
Und wir haben darüber gesprochen, wofür gekämpft wurde, wie gekämpft wurde. 1848 haben wir aber noch nicht erwähnt, was aber wahrscheinlich viele hier wissen, dass dann das Imperium zurückgeschlagen hat und überall im Deutschen Bund die Revolution auch ein Ende gefunden hat.
Ja, wir haben alle in der Schule gelernt, die Revolution ist gescheitert.
Genau.
Und, es gibt so ein paar Aufrechte, zu denen ich auch zählte, die sagten, nein, sie ist gescheitert, aber sie hat eben auch sehr viel bewirkt. Und das Scheitern, das kann man an ein paar Punkten festmachen. Einer ist der 9. November, der deutsche Schicksalstag 1848, Entschuldigung, da wurde Robert Blum ermordet. Der war im Auftrag der Nationalversammlung nach Wien, um dort die kämpfenden Oppositionellen zu unterstützen. Und die kaiserliche Macht in Österreich hat gesagt, das ist mir egal, der ist auf den Barrikaden, der kriegt jetzt das Todesurteil und wird eben auch entsprechend dann tatsächlich zu Tode befördert. Da konnte man die Machtlosigkeit der Nationalversammlung in Frankfurt sehen. Die Macht blieb bei den Monarchen, das war das Problem. Und die Menschen, die in Frankfurt in der Nationalversammlung saßen, hatten in der Regel wenig Erfahrung mit Politik und zumal mit so komplizierten Dingen wie wir gründen einen Staat. Wir haben aber nichts, was dazugehört, also weder eine Hauptstadt, noch eine Armee, noch eine Verfassung, noch sonst irgendetwas, sondern wir müssen alles neu machen. Also daran ist es dann letztendlich in dem Moment, wo die Revolution stattgefunden hat, nicht erfolgreich gewesen. Aber sie war langfristig schon erfolgreich.
Mhm. Ja, zum Beispiel vielleicht in Frankfurt, ne? Hast du jetzt schon erwähnt, die Nationalversammlung in Frankfurt der Paulskirche. Wir haben auch mal eine Ausgabe, einen Journalisten dazu gemacht, wenn ihr euch da noch genauer informieren wollt. Aber was diese Versammlung ja schafft, ist es tatsächlich im Dezember 1848 die erste gemeinsame, eine Reichsverfassung, wie es damals hieß, aber wenn man wollte, so könnte man sagen, eine bundesdeutsche Verfassung zu schreiben und zu verabschieden auch.
Genau, und das ist die erste gewesen. Deswegen gehören die Leute, die das verabschiedet haben, wirklich in unser Geschichtsbuch. Und sie stehen in einer sehr erfolgreichen und sehr beeindruckenden Ahnenreihe, weil so viele Verfassungen hat es zu der Zeit noch nicht gegeben. Also wir haben in Amerika eine, lassen wir mal außen vor, ist nicht in Europa. Das ist ja, kann man dann wegbeamen. Aber die amerikanische Verfassung und die amerikanische Unabhängigkeitserklärung sind Vorbilder für die Verfassung in Frankreich gewesen. Dann kommen in Belgien und Griechenland Verfassungen und dann kommt eben schon die deutsche Verfassung. Also wir sind nicht irgendwie irgendwie gescheitert, zu spät gekommen, zu blöd, sondern wir haben das tatsächlich, oder wir sagen wir jetzt, also die Deutschen haben das damals gemacht. Und was sie dort festgeschrieben haben, das sind die Grundrechte. Und wer es noch nicht getan hat, der möge die ersten 19 Artikel des Grundgesetzes durchlesen. Vieles von dem, was man dort findet, findet man eben auch 1848, 29.12. geschrieben in Frankfurt.
Ja, wenn alles nur gescheitert gewesen wäre, wäre es ja auch langweilig für uns heute noch drüber zu sprechen. Und wir wollen mal noch mehr vielleicht herausarbeiten, was davon übrig geblieben ist. 1848 im Gespräch mit Publizist und Sachbuchautor Jörg Bong. Fangen wir doch ganz offen an, Herr Bong, wenn ich so morgens aufstehe und aus der Haustür gehe, was habe ich mit 1848 zu tun?
Oh, verflucht viel. Dass Sie das so können,
dass ich überhaupt rausgehen kann,
so unorthodox, wie du das machst, das ist ganz sicher eine Freiheit, die ganz viel mit 1848 zu tun hat. Und dass du hier diese diversen Fragen zur Geschichte stellst, auch die unangenehmsten, das hat auch mit 1848 zu tun. Das war die erste große, breite Bewegung in Deutschland zur Freiheit hin. Und nicht nur irgendwie vage, sondern zu großen liberalen und demokratischen Entwürfen. Mhm. Ja, und das waren die ersten Männer und Frauen davor. Das ist wirklich so. Davor, das war ein sehr harsches Unrechtssystem, sehr harscher Despotismus, der herrschte. Es war alles verboten, Versammlungen, die Presse wurde zensiert, jede Form von Widerstand wurde verfolgt. Es gab riesige Geheimdienstsysteme über ganz Deutschland, fast vorläuferartig für die Stasi, was zum Beispiel zur Konsequenz hatte, dass in Paris 62.000 Deutsche hocken. Mhm. 1848 war die achtgrößte deutsche Stadt, alles Flüchtlinge aus Deutschland. In der Schweiz hocken die, in Amerika schon. Und trotzdem sind viele hier geblieben, um zu kämpfen im Vormärz und dann in der Revolution.
Gab es denn vielleicht, also bevor wir mal wieder zu dieser Frage kommen, was wir heute noch von 1848 spüren, auch damals schon unmittelbare Konsequenzen? Oder hat das Regime doch es geschafft, die Regime, muss man ja korrekterweise sagen, alles wieder rückgängig zu machen?
Es ist dann mit dem Ende der Revolution wieder alles rückgängig gemacht worden erstmal. Und das ist auch wichtig zu sagen, also das sind ja hier zwei Sachen. Also es gibt einmal die wunderbare Arbeit hier von Judith Prokaski im Humboldt-Forum. Das andere ist ja das Gebäude, das das Schloss ist. Mhm. Und da kann man nicht das Geringste romantisieren oder verklären. Ja? Hier fand genau hier vor 175 Jahren ein Gemetzel statt, ein Massaker, das völlig in Konsequenz mit der Politik Preußens und des Königs stand. Das war kein Unfall, kein Versehen, sondern logische Schlussfolgerung. Der hat das 44 gemacht in Schlesien, er hat 46 gemacht in Posen, der polnische Aufstand, blutig niedergeschlagen, der Terminus technicus des Königs hieß niederschießen. Sein jüngerer Bruder, der Kronprinz, war noch mehr, man nannte das Militärpartei damals, preußische Militärpartei, dem war das noch alles zu lasch.
Der Kartätschenprinz,
ja,
ne?
Der Kartätschenprinz, unser erster deutscher Kaiser, 22 Jahre später. Mhm. Das war ein solcher Demokratenhasser, wie der König auch, das war ein Demokratenhasser. Und was hier eben gesagt wurde, am 18. morgens, da hat der König die Leute mit Plakaten von der Druckerei durch die Stadt geschickt, die haben die an die Mauern gehalten, die Presse ist frei. Ja, schon das war eine Lüge. Die Presse war unter bestimmten Bedingungen, da wurden Kautionsbedingungen für die Verlage hinterlegt, die für kleine und demokratische Verlage überhaupt nicht möglich waren zu realisieren. Das heißt, das war ein reines Taktieren. Der hatte nie vor, eine Konzession zu machen, weder Parlament noch Verfassung. Und das waren alles Maßnahmen. Als er diesen Ritt gemacht hat durch die Stadt, wo dann, und dann sagt er, ja, ich erkläre mich bereit, das wollten ja die Konstitutionellen in Frankfurt, diese Partei von Gagan, dass Deutschland in Preußen aufgeht. So, das war ja der Plan der Mehrheitsfraktion im Frankfurter Parlament. Und von
Beginn, und dass der preußische König Kaiser diese
genau, der preußische König, der hier dieses Gemetzel persönlich verantwortet, sollte der Kaiser werden von ganz Deutschland. Und er macht diesen Ritt und sagt dann diese großen Worte und er schreibt am selben Abend nach England, das tut mir sehr leid, was ich hier gemacht habe. Sobald ich das rückgängig machen kann, mache ich das rückgängig. Aber ich musste es tun, damit ich muss erst das Militär verstärken, ehe ich mein wahres Gesicht wieder zeigen kann. Also die neuere Forschung hat dieses Bild des zögernden König, der so hadert, ziemlich korrigiert. Der hatte Angst zum Beispiel, dass Berlin in Flammen aufgeht. Das war wirklich Motiv, weil er, der hat ja so diese Idee, dass er die mit Durchbauten diese Stadt das Gesicht gibt. Ja, das war eine Angst. Aber es gibt nicht ein Zeugnis, dass diese hingemetzelten Menschen, wir reden von Frauen, Kindern, Alten, Jungen, das preußische Militär ist mit einer erbarmungsloser Bestialität vorgegangen. Die waren darauf gedrillt auch. Also nicht nur irgendwie die Menschen zu erschießen, sondern richtig zu erschlagen, möglichst viel Blut. Die Anweisungen an die Soldaten waren, das war so eine Art Initiation des Militärs an diesem Tag, möglichst viel Blut fließen, grausam vorgehen, damit die Soldaten, echte preußische Soldaten, werden nämlich abgehärtet. Ja. Also das war richtig, wir reden jetzt nicht über, hier gab es ein paar Straßen, ja nicht die Bilder von heute, mit hier wurden auch Straßensteine geworfen, aber das war nicht der Kern. Es wurde absichtlich in die Gebäude geschossen, Leute, die aus den Fenster guckten, wurden erschossen, wie 1949 in Rastatt, als dann die Revolution endgültig besiegt wurde, ihr habt eben darüber gesprochen, haben die Preußen Folgendes gemacht. Da hatten sich die letzten 5000 Demokraten in Rastatt versammelt. Dann ist der spätere erste deutsche Kaiser persönlich, das war ihm großes Anliegen, die Demokraten zu massakrieren, ist dahin und dann haben die Zivilbevölkerung bombardiert, um die Demokraten zum Aufgeben zu zwingen. Also der Prinz selber hat die Kartätschen und diese Bomben nach Rastatt reingeworfen, damit Rastatt brennt, die Leute sterben und dadurch Druck auf die Demokraten ausgeübt wird. Nur mal zum Charakter Despotismus, der da herrschte. Sie haben das sehr elegant eben formuliert zum Schloss. Das ist natürlich ein Monument für die Monarchie. So, und jetzt sind wir an diesem Tag und es ist einfach eine schallende Ohrfeige, so empfinde ich das. Ich bin hier heute ein paar Mal rumgelaufen, da sieht man das Monument für den Herrscher, der dieses Gemetzel, das ist übrigens sein eigenes Wort, dieses Gemetzel veranstaltet hat gegen das Volk, gegen die Demokratie, die Demokraten, die er besonders hat. Ich habe nicht ein einziges Monument gefunden für eine der Demokratinnen und Demokraten. Es gibt es für die Gefallenen. Mhm. Aber die Märzrevolution übrigens beginnt nicht am 18. März in Berlin. Die beginnt am 2., 3. März. Und zwar in der Oberwallstraße, in der großartigen Zeitungshalle. Es war die wichtigste preußische demokratische Zeitung mit einem famosen Mann, Gustav Julius, das war das demokratische Zentralgestirn. Da haben sich die Ersten gefunden, in den Leseräumen der Zeitung geraucht, getrunken. Dann sind die am 7. März umgezogen in den Tiergarten, da waren schon ein paar Tausend. Und dann haben sie am 7. März abends die Forderungen, die Märzforderungen, auch in Berlin gestellt. Ja. Und dann wurde es ernst. Und am 15. schon zum Beispiel gab es die ersten Toten hier auf dem Schlossplatz. Da ist der 18. hat sich schon mal als Miniaturdrama gespielt.
Es gibt jetzt ein Denkmal, diese Spiegelsäule. Ja, da steht aber, vorgestern eingeweiht.
Ja, vorgestern eingeweiht. Aber also ich würde mal sagen, die Relation von Gedenken, und das ist schon grotesk für unsere gegenwärtige Demokratie. Man schaue sich Deutschland mal an. Diese Frauen und Männer, die ihr Leben gelassen haben, die Heimat verloren haben, in die Kerker gegangen sind. Und wir reden über Tausende, Zehntausende. Ich würde hier eine Umfrage machen, das liegt nicht an uns hier in diesem Raum, es kennt sie niemand. Ja, also in einem anderen Staat, also ich habe viel mit Frankreich zu tun oder in den USA, ein völliges Unding. Die hätten hier in Berlin auf der Hauptstraße Monumente noch und nöcher, also die ersten Kämpfer für die Republik, für die Demokratie. Bei uns kennt sie fast keiner.
Dein Buch heißt Flamme der Freiheit, jetzt so 1848, und die Süddeutsche hat eine ganz interessante Rezension darüber geschrieben, wie ich finde, wo sie feiern, dass du in diesem Buch feierst, dass es diese Heldinnen und Helden von 1848 gab, weil wir sonst Schwierigkeiten mit sowas haben, mit unserem sehr problematischen Nationalbewusstsein hier in Deutschland. Was fällt dir zu der Rezension? Findest du gut? Findest du eine gute Rezension?
Ja, also ich bin begeistert von begeisterten Rezensionen meines Buches. Ja. Weil ich wirklich, das hat mich 30 Jahre beschäftigt, das Thema schon. Und ich bin mit, ein Motiv ist Wut, richtig große Wut auch.
Das merkt man
auch. Sorge, weil 1848 auch ein imperatives Mandat für uns heute ist. Geschichte ist völlig sinnlos, wenn sie nicht die Essenz für heute für uns ist. Also für eine selbstkritische Reflexion auf unser Heute.
Aber dann sag mir mal, was ich von denen lernen kann, 1848. Ich habe so ein bisschen problematisches Nationalbewusstsein und lese dann zur Frankfurter Nationalversammlung, dass da Antisemiten frei reden durften, dass Jüdinnen und Juden wirklich verächtlich gemacht wurden, dass es feministische Wortäußerungen gab, aber genauso antifeministische, dass die nationale Frage extrem problematisch diskutiert wurde.
Richtig. Ja? Es gab zwei Begriffe von Nation und Nationalität. Einen schon sehr dunklen, finsteren, der alten Art von den Befreiungskriegen, so aus vom 1800, also gegen Napoleon. Es gab aber auch schon in der Nationalversammlung einen Herrn Jordan und der hat einen deutsch-völkischen Begriff da. Und da, das stimmt, in der Nationalversammlung im Juli steht er da und sagt, wir müssen die Welt untertan machen. Die Germanen sind überlegen. Wir sind die Germanen. Die anderen Völker haben keine Kultur. Wir müssen sie, zum Beispiel die Polen, vernichten, sagt er. Wir müssen sie ausmerzen und das dann nochmal neu besiedeln. Und das machen wir am besten mit der ganzen Welt. Also das sind natürlich, ich sag's jetzt mal ein bisschen überspitzt, das darf man historisch gar nicht, präfaschistische, also sowas vom deutsch-nationale, deutsch-faschistische Töne, das gab's. Und es gab einen, das steht im Protokoll dieser Sitzung, einen riesigen Beifall von den Konstitutionellen zu dieser Rede. Die Demokraten sind aufgestanden und haben das verlassen, den Raum. So, und das muss man schon sagen, es gibt einen im 19. Jahrhundert, sonst versteht man das alles nicht, ist Nation für sehr viele, für die echten Liberalen und für die Demokraten ein progressiver Begriff. Das ist eine Idee der Emanzipation gegen den Feudalismus, gegen den Absolutismus. Verbunden für die Demokraten ist Einheit, Freiheit und Demokratie, Grundrecht, und das sind Synonyme. Die kannst du gar nicht trennen. Und da war Nation ein sehr progressiver Begriff, der immer, und das ist ganz wichtig, der kommt, das kommt schon aus den 30ern, aus dem Vormärz, einer der großen Denker ist Börne, der nach Paris fliehen musste, wie fast die gesamte deutsche intellektuelle und künstlerische Szene, weil sie verfolgt wurde vom Bund. Heinrich Heine ist in Paris, Herweg, Marx, Engels, Wagner, alle in Paris. Also die dunkle Nation, es gibt im Begriff sozusagen einen hellen und einen dunklen, aber ganz wichtig, was man mitnimmt, ist für mich das Mandat, dass wir als Demokratie, als Demokraten rigoros, und das betone ich, rigoros wehrhaft sind. Und zwar gegenüber innen und außen. Und das ist deswegen... Ja, ist mein tiefstes Empfinden. Und da empfinde ich eine tiefe Not mittlerweile, weil wir, glaube ich, viel zu wenig, also wir sind viel zu tolerant mit Feinden der Demokratie, der Freiheit, der offenen Gesellschaft. Und das ist ein völlig falsch verstandener Begriff von Toleranz. Das kann man 48 alles lernen. Also diese Wehrhaftigkeit nach innen, nach außen. Und wir dürfen nicht naiv sein. Ich halte uns für naiv. Und was man auch lernen kann, ist, dass Demokratie nicht selbstverständlich ist, sondern das ist das Ergebnis eines Kampfes, der auch das Leben kosten kann. Die Freiheit ist kein Geschenk, sondern die ist errungen und mit Blut und so weiter. Und es ist ziemlich ernst. Ja? Und jetzt, wenn man sich umguckt in der Welt, guck dich in Europa um, Ungarn, Polen, Italien, jetzt die Proteste in Frankreich, wer weiß, wie das ausgeht. Also die Demokratie in Europa ist fragil. Wir haben in Deutschland Phänomene, jetzt haben wir nicht die Zeit, aber über die wir unbedingt reden müssten, von Menschen, von Kräften, Bewegungen, die ganz klar die Demokratie schwächen oder gar vernichten wollen. Ja, und wir gehen viel zu lax mit denen um. Viel zu lax. Also.
Danke dir, Jörg. Ja.
Alles 48.
Alles 48. Jörg Bong, Sachbuchautor und Literaturwissenschaftler. Danke.
Ja, was sagen wir jetzt?
Hallöchen. Ja. Und was nehmen wir mit von 1848? Ich wollte dir eigentlich noch die Geschichts-LK-Meisterfrage jetzt noch stellen.
Okay.
Gescheitert oder nicht gescheitert, diese Revolution? Ja, ich finde, Frau Bleier hat das super zusammengefasst.
Also
gescheiterte, erfolgreiche Revolution.
Genau. Ja. Also man kann sich an wirklich viele Dinge, die er gerade sagte, kann man sich wirklich nur anschließen. Manches von dem steht hier sogar auch. Sie haben ja mein Schlusswort weggenommen.
Also, du musst kreativ werden.
Ja, das ist das Furchtbare.
Ah, ja.
Also es ist das für mich das wirklich absolute Beispiel für gelebte Demokratie. Da ist zum ersten Mal tatsächlich etwas entstanden, das heute für uns Vorbild ist. Wir dürfen das nicht vergessen. Das gehört zu unseren guten Seiten, auch wenn es da viele negative Dinge gegeben hat, wie Sie gerade sagten. Das gehört zu den guten Seiten unserer Geschichte, an die wir uns genauso stark erinnern müssen wie an die furchtbaren und an die schlechten Teile dieser Geschichte. Und ohne Geschichte, gerade dieser Revolution, wären wir heute nicht in der Bundesrepublik in Demokratie, Parlamentarismus und einer ziemlich großen Freiheit.
Danke, Matthias. Und danke euch für diesen tollen Abend. Wir sehen uns jetzt draußen alle an der Bar. Und da könnt ihr auch gerne unseren Expertinnen und Experten und Matthias und mir noch so viele Fragen stellen, wie ihr wollt. Nadine auch, unserem ganzen, sind noch ein paar mehr Leute von unserem Team da. Ihr könnt uns alle einfach ansprechen, wie ihr Lust habt. Wir werden dieses Jahr noch das ein oder andere Mal wieder dann unterwegs sein. Das sage ich jetzt eher Richtung Podcast-HörerInnen gerade, wenn ihr dann auch mal uns nochmal sehen wollt. Wir sagen rechtzeitig Bescheid, wo es uns dann hin verschlägt. Verabschiedet doch gerade nochmal unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer, dass sie mitgekriegt haben, dass ihr da seid. Das ist Matthias von Hellfeld.
Und das, man glaubt es kaum, ist Markus Dichmann. Er ist es und er war es. Und wir beide zusammen werden uns jetzt gleich nach draußen begeben, auch ein Bierchen trinken und Bücher signieren, wie immer ihr wollt.
Ja, es gibt einen Bücherstand mit ganz viel Futter fürs Hirn. Und da treffen wir uns vielleicht auch, wenn ihr wirklich auf die verrückte Idee kommen wollen würdet, dass wir da irgendwas reinschreiben. Machen wir das natürlich. Also, genau. Danke, macht's gut. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.